Herzlich willkommen zum Podcast des Allgemeinen Hochschulsports. Mein Name ist Caro, ich bin studentische Hilfskraft beim AHS und werde euch heute durch den Podcast führen. In der AHS-Podcast-Serie laden wir Expertinnen und Experten der JLU ein, um uns zu den Themen Bewegung, Stressmanagement, Ernährung und Gesundheit im Studium und am Arbeitsplatz auszutauschen. Heute machen wir weiter mit dem zweiten Teil der Miniserie zum Thema Schlaf. Diesmal wollen wir uns genauer mit dem Thema Sleep Tracking befassen. Mittlerweile zeigt ja jede Smartwatch Daten über unseren Schlaf an, aber wie valide sind diese Daten eigentlich? Auch in diesem Podcast haben wir wieder unsere drei Gäste, Professor Dr. Hanna Ahlheim, Jonathan Holst und Nico Wettmann, die im Rahmen des Projekts Schlafwissen in dem Bereich Schlaf forschen. Steigen wir wieder direkt in das Thema ein. Die Basis von dem Sleep Tracking ist ja praktisch die Annahme, dass jeder Mensch individuell unterschiedlich schläft und ich das deswegen erfassen möchte. Ist das wirklich so oder gibt es da auch Parallelen?
Also die heutige Vorstellung, dass unterschiedliche Menschen auch ganz unterschiedliche Schlaf-Wach-Rhythmen hat, die hat natürlich was damit zu tun, dass in den 1960er Jahren eigentlich eine ganz neue Disziplin nochmal entstanden ist mit der verhaltensphysiologischen Chronobiologie. Davor hat man lange Zeit gedacht, dass es quasi einen universellen kosmischen Rhythmus gibt, der für alle Menschen gleich gilt. Und dementsprechend dachte man auch, dass es verbindliche Schlafzeiten gibt, die man nur befolgen muss, damit man gut schläft. Aber die Chronobiologie, also die Wissenschaft von biologischen Rhythmen, hat seit den 1960er Jahren ganz massiv mit dieser Annahme gebrochen. Und zwar wiederum mit Studien im Labor. In der Nähe von München gab es zum Beispiel einen sogenannten Bunker, wo Probanden völlig isoliert von der Außenwelt wohnten und nie wussten, wie spät es war. Und die Chronobiologie fanden über solche Versuche heraus, dass der Mensch eine innere Uhr hat, also einen endogenen Rhythmus. Und diese Uhr steuert das Schlaf-Wach-Verhalten und auch, wie lange ein Schlaf-Wach-Rhythmus ist. Und die innere Uhr war unter den Menschen teilweise sehr unterschiedlich. Und daraus folgerte man, guter Schlaf ist auch bedingt dadurch, dass man herausfindet, wie seine innere Uhr genau ist und dass man dann eben auch nach dieser inneren Uhr schläft. Und der Auftrag an die Menschen, die sich aus dieser Wissenschaft ergeben hat, war natürlich, finde heraus, was deine innere Uhr ist, wie die tickt. Und schlafe im Einklang mit ihr. Und das ist natürlich auch ein Problem, was wir immer wieder reflektieren. Natürlich ist es toll, dass wir immer mehr Wissen über den Schlaf haben. Aber das führt natürlich auch zu Druck und zu Problemen. Denn ganz offensichtlich hat nicht jeder den Luxus, nach seiner inneren Uhr zu schlafen. Also macht man Schichtarbeit oder hat man Nachtdienst, ist man im Niedriglohnsektor angestellt. Oder kann man sich die Arbeitszeit ganz frei einteilen? All das setzt natürlich den Rahmen dafür, in dem wir unseren Schlaf gestalten können. Und der ist massiv unterschiedlich. Und hier kommt dann natürlich soziale Ungleichheit ins Spiel, die durch Schlafwissen in manchen Punkten vielleicht sogar noch verstärkt wird. Denn manche Menschen müssen heute mitunter mit dem Wissen leben, permanent gegen ihre innere Uhr zu schlafen und dagegen einfach nichts tun zu können. Also was ganz wichtig ist, Schlafwissen erzeugt ganz viel Möglichkeiten, ganz viel emanzipatives Potenzial. Menschen, die jahrelang nicht wussten, warum sie eigentlich schlecht schlafen, haben jetzt eine Diagnose und können das therapieren. Aber auf der anderen Seite erzeugt Schlafwissen immer auch gesellschaftlichen Druck, seinen Schlaf zu verbessern, zu optimieren. Und die Ressourcen dafür sind höchst unterschiedlich verteilt.
Jetzt gibt es ja mittlerweile immer diese ja, Sleep-Tracker und Smartwatches, nachdem ja jeder jetzt auch versucht, irgendwie den Schlaf zu kontrollieren und möglichst gut zu gestalten. Wie gut sind denn Sleep-Tracker im Vergleich zu einer Untersuchung jetzt in einem Schlaflabor?
Also die Frage der Validität der Schlaf-Apps ist eine aktuelle Debatte, mit der sich auch die Schlafforschung, Schlafmedizin, aber natürlich auch die Hersteller der Apps auseinandersetzen. Es werden beispielsweise seit geraumer Zeit Schlaf-Apps auch in der medizinischen Praxis erprobt oder aber Versuche unternommen, die eigenerhobenen Schlafdaten in diese Untersuchungsakten zu integrieren. Auch gibt es in Deutschland aktuell eine Schlaftracking-App, die Ärzten und Ärztinnen eben verschreiben können. Das heißt, das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was im Schlaflabor passiert. Jonathan Holz hat ja eben erzählt, welche Techniken da eingesetzt werden. Aber sie scheinen, und das zeigen dann eben die Studien aus der Schlafforschung, die teilweise gemeinsam mit den Herstellern der Apps passieren, dass diese Tracking-Apps mit ihren Technologien und den spezifischen Algorithmen eben doch relativ gut diesen Wechsel der Schlafstadien und die Probleme aufzeichnen können. Sie haben eine Schwäche, aktuell zumindest noch, und auch da gibt es gerade neue Anpassungen im Algorithmus und eben auch neuere Studien dazu, das ist die Schlafapnoe. Also da ist es generell noch so ein bisschen schwierig, das mit Hilfe der Tracking-App erfassen zu können. Aber auch hier gibt es gerade eine aktuelle Entwicklung. Das heißt, die Skepsis gegenüber der Schlaf-Tracking-App, die auch innerhalb der Schlafforschung, Schlafmedizin, noch so um die 2014er oder 2015er so passiert ist, die hat sich gewandelt. Und ungefähr so seit 2018 wird massiv in der Schlafforschung auch in die Schlaftracking-Technologien investiert, um eben auch Forschung zu betreiben und das eben auch im praktischen Einsatz dann verwenden zu können. Und Jonathan Holz hat, wir kooperieren ja mit Schlaflaboren, und Jonathan Holz hat ein Schlaflabor, ich glaube, in Berlin aufgesucht, und da wurde vom Schlafforscher dann erstmal so ein Schrank aufgemacht, wo die ganzen Sleep-Tracking-Gadgets vorhanden sind. Also die sind wirklich im Schlaflabor angekommen und die versuchen da auch wirklich eben die mitzunutzen, weil sie eben davon ausgehen, sie haben einen Vorteil davon, wenn der Patient, die Patientin im Vorfeld schon ihren Schlaf erfasst hat, mit den Daten eben ins Labor kommt, dann hat man schon mal einen ersten Datensatz, und in dem man sich reinfühlen kann. Und das, so ist man gerade eben dabei, kann man dann verwenden, um die Schlafprofile dann eben auch im Schlaflabor verwenden zu können.
Also was man ja auch hier wieder sieht mit Blick auf Sleep Tracking, ist so eine Ambivalenz von Wissen. Also es hat mal ein Schlafmediziner zu uns gesagt, ja, also diese Apps, die wissen eigentlich schon viel mehr als wir, als Mediziner. Also die geben ganz viel Orientierungswissen für Menschen, die sich mit dem eigenen Schlaf befassen. Aber die Schattenseite davon, von dieser Wissensexpansion, ist wirklich auch eine Verunsicherung, die eintreten kann. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie wachen auf und fühlen sich eigentlich relativ wach und ausgeruht, und dann schauen Sie auf Ihre App und da leuchtet alles rot und es ploppt eine Nachricht auf, dein Schlaf ist kritisch, dann verunsichert das natürlich. Und da besteht, so denken jedenfalls auch einige Schlafmediziner, dann durchaus die Gefahr, das Empfinden und die quantitative Auswertung, dass das auseinandergeht und die Menschen dann den Zahlen vertrauen, mehr als ihren Empfindungen, und dass also die Zahlen Verunsicherung auslösen und dann eben auch auf das Empfinden zurückwirken. Und deswegen sagen einige Mediziner auch, wenn Probleme, dann ins Labor lieber, in professionelle Hände, und ansonsten gar nicht groß über den eigenen Schlaf nachdenken.
Genau, also das kann erstmal so einen Druck irgendwie auswirken, ne? Indem ich dann irgendwie dieses Gefühl habe, ich muss jetzt meinen Schlaf an meinem Schlaf schrauben. Was sich beim Tracken allerdings zeigt, zumindest mal in unseren Beobachtungen, ist, dass es beim Tracken des eigenen Schlafs nicht immer um einen effektiveren Schlaf geht. Wie wir das in den Online-Foren beobachten können, so geht es doch bei vielen Selbstvermessenden zunächst eben darum, dass sie Wissen erwerben wollen über den eigenen Schlaf, wie es funktioniert und was fördert oder stört den eigenen Schlaf. Und das erstmal so ein bisschen, man könnte auch sagen, spielerisch. Wir versuchen das als Experimentieren dann eben zu beschreiben, sich dem Schlaf so ein bisschen anzunähern. Was da vielleicht so ein bisschen erstmal den Schlaf stört, ist diese anfängliche Neugierde beim Vermessen des Schlafs, die vielleicht beim Einschlafen stören kann, weil ich jetzt sehen will, funktioniert die Messung, was misst die überhaupt, ne, das kann vielleicht da erstmal so ein bisschen stören. Das legt sich allerdings dann doch schnell wieder. Problematischer sind vielleicht eher so Situationen, und in solchen Fällen kommen die Apps dann auch oftmals erst zum Einsatz, in denen wir eben über einen längeren Zeitraum nicht gut ein- oder durchschlafen können, aber nicht wissen, wieso. Und das schafft dann oftmals ja eben auch so einen negativen Druck auf einen. Also wenn ich, Sie haben es angesprochen, wenn ich mich eben irgendwie dazu zwingen muss, einzuschlafen oder durchzuschlafen, und da das durch die App und der Auseinandersetzung eben mit dem eigenen Schlaf erworbene Wissen, das kann eben dann wieder dabei helfen, entspannt ein- und entspannt durchzuschlafen. Das heißt, wenn ich weiß, wie, was meinen guten Schlaf verhindert, wie ich einen positiven Schlafdruck aufbauen kann, dann kann ich eben wieder zu einem guten regenerativen Schlaf kommen.
Wollte nur noch mal einwerfen, dass natürlich da wieder die Norm hintersteht, dass wir durchschlafen müssen. 8 Stunden am Stück. Und genau das ist ja was, wo zum Beispiel die Geschichtswissenschaft immer mal wieder dazwischen fährt und sagt, naja, ist das nicht auch was gewachsen ist im Laufe der letzten 200 Jahre, dass wir diese Idee haben, wir müssten durchschlafen. Und ob man in früheren Zeiten nicht vielleicht auch anders geschlafen hat. Also zweiphasig geschlafen im Schlaf und in anderen Kulturen in mehreren Phasen schläft. Also das steckt dann natürlich trotzdem wieder drin, diese Idee, dass es den einen Schlaf gibt, den wir zu schlafen haben, und das ist einer, den wir durchschlafen, wo wir eben nicht nachts wach werden. Vielleicht kann ich noch erzählen, wie toll der zweiphasige Schlaf vor der Industrialisierung war. Es gibt einen US-amerikanischen Historiker, der hat sich damit beschäftigt, und der beschreibt eben, wie das abgelaufen ist. Und er sagt, er hat einen ersten Schlaf, also man hat am Anfang der Nacht mal 4 Stunden geschlafen, dann ist man nochmal wach geworden nachts, und dann hat man nachts Dinge getan. Also man hat eine Pfeife gestopft und sein Silber geputzt, und vielleicht ist man sogar zu Nachbarn rübergegangen und hat mal kurz geklopft. Vor allem aber, sagt er, und das wäre ganz wichtig gewesen, wäre das so eine Phase gewesen von ein bisschen dämmerndem Wachsein, wo man zum Beispiel über Träume hätte sprechen können und vielleicht über Gefühle. Und er sagt, dass er bezeichnet das als einen Weg zu unserer Seele, dieses nächtliche Wachsein, der sich geschlossen hat, weil wir jetzt durchschlafen müssen. Und dass wir diese Dämmerphasen zwischen ganz Wachsein und Schlafen gar nicht mehr zu schätzen wissen. Und dass die aber unglaublich wichtig sind. Und diesen zweiphasigen Schlaf ist übrigens sehr interessant. Also der hat gesagt, das hatten wir eben, bevor die Fabriken kamen und die Uhren kamen und unsere gesamte Gesellschaft getaktet wurden. Und der arbeitet zusammen mit einem Chronobiologen, der auch sagt, ja, wir schlafen zweiphasig, das ist das eigentlich richtige Schlafen. Und da haben sich also jetzt mal Geschichtswissenschaft und Chronobiologie zusammengetan und folgen jetzt diesem Programm des zweiphasigen Schlafs. Und die sagen übrigens auch alle beide, dass sie seitdem so wunderbar schlafen, seitdem sie nachts aufwachen und denken, ach ja, erste Phase hinter mir, jetzt mache ich ein bisschen was, dann kommt gleich noch die zweite Phase. Das finde ich als Idee so wichtig, weil das so vollkommen gegen unsere Vorstellung von dem geht, was wir nachts so tun sollten.
Hannah Alheim hatte ja quasi die vorindustrielle Norm des zweiphasigen Schlafes angesprochen, die dann zum sogenannten konsolidierten Nachtschlaf wird mit der Industrialisierung. Und zugleich haben wir aber auch im ausgehenden 20. Jahrhundert wieder eine Infragestellung genau dieser Norm, wo die Chronobiologie irgendwann, ich hatte die Bunker-Experimente angesprochen, rauszufinden glaubt, dass zum Beispiel der Mittagsschlaf, der zuvor eigentlich verpönt war in der arbeitenden Bevölkerung, zum ganz normalen biologischen Programm gehört. Also es gab mal in den 80er Jahren einen sogenannten Mittagsschlafprozess. Da hat ein Beamter tatsächlich versucht, vor Gericht sein Recht einzuklagen, mittags zu schlafen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Richter haben gesagt, er würde dadurch Also sich dem Leistungsanspruch entziehen und das sei ja verantwortungslos, Mittag zu schlafen. Und wenn es heute zu so einem Fall käme, dann würde sicher auch schlafmedizinisches und Wissen aus der chronobiologischen Grundlagenforschung verhandelt werden, weil die eben gezeigt hat, das kann auch sozusagen Leistung optimieren. Und das kann auch zum normalen biologischen Programm gehören. Und das ist auch gerade passiert, dass wir seit den 80er, 90er Jahren, dass die Norm oder der Vorschlag, mittags zu schlafen, extrem populär geworden ist, zum Beispiel unter dem Stichwort Powernapping. Und Schlafforscher und Schlafmediziner, Chronobiologen haben das versucht, zum Beispiel in die Betriebe zu tragen und haben gesagt, hey, wenn ihr euren Mitarbeitern einen Ruheraum einrichtet und die mittags schlafen können, dann klappt es auch mit der Arbeit besser. Das Interessante ist natürlich, das verbindet sich dann natürlich wieder mit einem Leistungsdenken.
Und interessant ist auch, dass wir ja auch in Europa Länder haben, in denen mittags geschlafen wird. Und zwar schon immer traditionell, also die sogenannten Siesta-Kulturen, wo mittags sogar bis vor ein paar Jahren auch die Geschäfte zu waren. Es war vollkommen klar, zwischen 12 und 16 Uhr läuft nichts, unter anderem, weil es eben auch zu heiß ist. Und die wiederum gehen in die andere Richtung. Also diese Kulturen werden langsam aber sicher gezwungen, durch den Alltag, den wir haben, eben diese Schlafrhythmen aufzugeben und sich anzupassen an Arbeitszeiten, die eben diese Mittagspause nicht mehr kennen. Japan als Beispiel. Das ist ein Beispiel für so eine sogenannte polyphasische Schlafkultur. In Japan, man kennt vielleicht sogar die Bilder, es ist normal, dass man in der U-Bahn schläft. Es gibt aber auch Bilder von japanischen Politikern oder Kollegen auf Konferenzen, die einfach einschlafen, weil es völlig normal ist, dass man in Bröckchen über den Tag verteilt schläft. Man denkt also nicht, ich bin den ganzen Tag wach und nachts schlafe ich, sondern man teilt seinen Schlaf auf. Und in Japan ist unter anderem auch das Schlafen in der Öffentlichkeit ein Zeichen dafür, dass man fleißig gearbeitet hat. Wer arbeitet, wird müde und der darf dann eben auch schlafen. Und da merkt man natürlich auch, dass da eine kulturelle Wertung dran hängt am Schlaf. Wir sagen, wer schläft, ist faul. Und wer nicht rechtzeitig aufsteht, der muss mal ein bisschen in die Gänge kommen. Und man kann aber den Schlaf natürlich auch umwerten und sagen, der ist was ganz Wertvolles. Und wie schön, dass die Leute, die ordentlich arbeiten, auch ordentlich schlafen.
Ja, das ist das Spannende und irgendwie auch das Schwierige an der Betrachtung des Schlafs. Also durch diese Vielfältigkeit und Komplexität ist es nicht ganz einfach, immer allen Strängen da zu folgen. Ne? Also auf der einen Seite immer wieder die Anpassung an Industrie- und Marktlogik, also sowas wie eine 24-Stunden-7-Gesellschaft, wie es irgendwie ja in der Diskussion steht. Auf der anderen Seite schließt die Börse selbst spätestens irgendwann mal um 24 Uhr, es sind keine Transaktionen mehr möglich und die macht dann morgens, nachdem sie sich dann entspannt irgendwie mal ausgeruht hat, erst wieder auf. Und das ist so ein bisschen generell ganz spannend, also wie diese Rhythmik irgendwie verläuft, welche Ideen dahinter stecken. Und dass das eben nicht immer ganz so einfach ist, in ein Argument zu betten und zu sagen, das ist jetzt so und das ist jetzt irgendwie, das beeinflusst jetzt den Schlaf, weil man findet immer wieder auch andere Richtungen. Also es ist, der Schlaf ist wirklich sehr komplex ausgestaltet. Das macht das Ganze natürlich auch so spannend.
Und die Schlafwissenschaft kommt natürlich aus den industrialisierten Ländern. Das muss man sich auch klar machen. Also diejenigen, die angefangen haben, über Schlaf nachzudenken, waren diejenigen, die eben in dieser getakteten Industriegesellschaft leben. Und in dieser getakteten Industriegesellschaft ist Schlaf dann eben auch zum Problem geworden, weil man erstens festgestellt hat, er passt nicht so rein in den Rhythmus, den wir haben wollen, beziehungsweise zweitens überlegt hat, können wir nicht den Rhythmus ändern, sodass wir eben, das war Anfang des 20. Jahrhunderts die Fantasie, dass wir nicht mehr nachts schlafen müssen. Das wäre doch viel toller, wenn diese Maschinen, die 24 Stunden am Tag laufen und die Fließbänder, die man dann in 20er Jahren erfunden hat, das läuft alles 24 Stunden am Tag. Wäre es nicht eigentlich viel toller, wenn der Mensch das auch könnte? Und das ist die Fantasie, die man zum Beispiel in den 1920er Jahren in der Schlafforschung hat. Also wir Menschen, wir sind so, können uns so sehr befreien aus den Fesseln der Natur, dass wir einfach auch nachts arbeiten können und tagsüber schlafen, wenn wir das wollen und brauchen.
Und da steckt natürlich eine Emanzipation hinter. Ne? Der Mensch kann seinen Schlaf so einrichten, wie die Gesellschaft es braucht. Aber gleichzeitig auch genau der Druck, der Mensch muss seinen Schlaf so einrichten, wie die Gesellschaft das braucht. Und deswegen finde ich, lernt man aus diesen historischen Fantasien, die die Leute mal gehabt haben vom Schlaf, eben auch sehr, sehr viel darüber, wie man ihn bewerten kann oder wie sehr der Schlaf unter Druck steht, ne? Von der jeweiligen Gesellschaft, in der man schlafen muss. Und diese Fantasie, dass der Mensch dauerhaft wach sein kann, die würde ich immer sagen, ist eigentlich zerstört worden im Zweiten Weltkrieg. Als klar war, dass die Leute wirklich wach bleiben müssen, nämlich in der Rüstungsindustrie, vor allem in den USA, und die Soldaten an der Front, die wirklich keinen Schlaf mehr bekommen haben. Und in dem Moment ist eben klar geworden, dass man Schlaf durchaus braucht und sonst eben krank wird oder nicht mehr handlungsfähig ist, nicht mehr gerade schießen kann oder seine Schrauben nicht mehr richtig festdreht. Und das ist der Moment, in dem, würde ich sagen, die westlichen Gesellschaften wirklich anfangen, auch Schlafforschung zu finanzieren, weil sie sagen, wir brauchen das. Das ist was, was uns wirklich an der Grundlage anpacken kann, nämlich in unserer Produktivität und unserer Fähigkeit, Krieg zu führen.
Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob das überhaupt so sein muss, dass ich 8 Stunden durchschlafe oder dass das mein Ziel ist. Das klingt sehr, als wäre Schlaf sehr von der Gesellschaft diktiert. Gibt es da irgendwie auch eine biologische Grundlage? Also man kann ja anscheinend den Schlaf anpassen an die gesellschaftlichen Normen und was so von der Gesellschaft diktiert wird. Aber gibt es rein biologisch jetzt irgendwie, entspricht es irgendeiner von diesen gesellschaftlichen Schlafrhythmen?
Da müssten wir uns jetzt mit den Biologen streiten. Also die Schlafforschung sagt inzwischen zum Beispiel, Schlaf ist unglaublich individuell. Also man kann die Regel für den Schlaf nicht finden. Deswegen hat man ja auch diese Tracker, weil man eigentlich sagt, es gibt individuelle Rhythmen. Und diese individuellen Rhythmen sind Rhythmen zwischen 7 und 9 Stunden ungefähr. Kann auch weniger sein oder mehr. Und es sind Nachtschlafrhythmen. Aber die werden eben auch gemacht in Schlaflaboren, in denen man abends schlafen geht und morgens wieder aufsteht, weil die so organisiert sind in unserem Alltag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was die Schlafforschung, das wäre mal wahnsinnig interessant als Projekt, habe ich auch schon lange auf dem Zettel, was die Schlafforschung in Japan zum Beispiel rausfindet und tut, wo ein völlig anderer Schlaf geschlafen wird. Aber vielleicht können die anderen mir auch nochmal helfen. Also es ist tatsächlich so, die Chronobiologie sagt eben auch, und sogar unsere innere Uhr, die hat einen bestimmten Rhythmus, die tickt in so um die 25 Stunden am Tag. Den Rhythmus kann man auch im Labor immer wieder nachprüfen. Die Labore stehen in einer Industriegesellschaft, in der ein bestimmter Rhythmus gedacht wird. Und die Leute gehen sozusagen mit bestimmten Fragen ins Labor. Das ist ja das, was sozusagen Herr Holz sich anschaut. Aber was sie eben auch herausfinden, ist, dass sogar unsere innere Uhr ja gestellt werden kann. Wir können die stellen, indem wir zum Beispiel die Uhr vor oder rückwärts stellen und dann kommt unser Körperrhythmus nach und stellt sich um. Oder indem, beziehungsweise, da fangen die schon an, sich zu streiten, aber man könnte zumindest also an dem Punkt sehen, es geht. Wir können auch dadurch, dass wir später aufstehen, früher aufstehen, essen, uns treffen, Pillen nehmen, Kaffee trinken, was weiß ich. Also wir können an dieser Uhr drehen. Das ist eben auch was diese biologische Uhr uns ermöglicht, das Drehen daran. Ich streite mich auch regelmäßig mit Chronobiologen, die sagen, es gibt die eine Uhr und die tickt und ihr müsst so wie die Uhr. Und dann sage ich immer, nein, die Uhr ist ebenso gebaut, auch biologisch, dass wir sie verändern können. Deswegen muss ich mich da jetzt sozusagen raushalten. Da müssen Sie vielleicht als nächstes die Biologen fragen, wie rigide die da sind mit ihren Ergebnissen.
Kurz nochmal zur Erklärung. Chronobiologie im Bereich des Schlafs befasst sich mit der Anpassung des Schlafs an Helligkeit und Dunkelheit und mit der Verschiebung des Schlafrhythmuses. Das hatten wir im letzten Podcast schon thematisiert. Wer das nicht mehr weiß, kann da gerne nochmal nachhören.
Ich weiß nicht, ob es die Mehrheitsmeinung ist von Chronobiologen, aber bei einigen herrscht schon, glaube ich, die Meinung vor, dass wir in einer Gesellschaft leben, die dazu oder in der Menschen dazu neigen, ihre innere Uhr, so individuell sie ist, zu überhören und gegen sie zu leben, dauerhaft, weil wir in einer sogenannten Non-Stop-Gesellschaft leben, in der also bestimmte Erwartungen vorherrschen, dass wir permanent verfügbar sind oder uns der Eindruck suggeriert wird, dass wir irgendwas verpassen, wenn wir nicht ständig am digitalen Endgerät sitzen. Und da geht quasi die innere Ruhe schon in Opposition zur Gesellschaft und zur gesellschaftlichen Anforderung. Deswegen bin ich nicht so sicher, ob Chronobiologen in der Regel sagen würden, ja, also die innere Uhr ist total flexibel und das ist auch gut so.
Nee, würden sie nicht sagen, sondern sie sind, also, aber das ist wirklich was, worüber ich gerne mal mit denen diskutieren würde. Weil gerade aus der Chronobiologie, wo ich ja, da habe ich am Anfang auch gedacht, dass, also ich als Langschläfer beispielsweise dachte, ich kann endlich sagen, meine innere Uhr verlangt das von mir. Und meine innere Uhr sagt mir, ich muss einen anderen Rhythmus leben, als es mir die Gesellschaft aufzwingt. Das ist ja was Emanzipatives. Inzwischen aber habe ich das Gefühl, dass auch die Chronobiologie wieder dazu neigt, da ganz klare Regeln abzuleiten aus dem, was sie erforschen. Deine innere Uhr ist so, also musst du so und so leben. Und das finde ich, da haben Sie, glaube ich, vollkommen recht, Herr Holst. Also die würden auch sagen, es gibt ja auch welche, die sagen würden, wir dürfen die Uhr nicht umstellen, weil uns das schadet. Zweimal im Jahr schaden wir uns, indem wir diese Uhr umstellen. Und ich finde sozusagen erstaunlich, dass aus der emanzipativen Idee, ich kann das individuell so machen, wie ich möchte, plötzlich wieder ganz klare Regeln werden. Und das finde ich spannend. Da ist die Biologie ein Argument. Und möglicherweise sagt auch die Biologie, wo die Grenzen sind. Aber das würde ich tatsächlich eben immer, das ist das, was ich gelernt habe aus der Wissenschaftsgeschichte, immer wieder fragen. Sind das Argumente, die ihr macht, oder ist das in Beton gemeißeltes biologisches Wissen?
So einfach mit der inneren Uhr und dem Schlafrhythmus ist das also gar nicht. Für mich war bisher Mittagsschlaf auch immer was Schlechtes und mit einem schlechten Label drauf, weil ich dann irgendwie gefühlt unproduktiv bin. Das Gespräch hat mich auf jeden Fall angeregt, meine Erwartungen und meinen eigenen Schlaf zu überdenken und auch mal zu fragen, ja, muss denn Mittagsschlaf überhaupt unproduktiv sein? Kann es nicht auch eine Erholungspause sein? Vielleicht brauche ich es auch einfach. Vielen Dank schon mal für dieses Gespräch. Das war jetzt der zweite Teil des Schlafpodcasts. Wer wissen möchte, was sich hinter dem Begriff Covid-Somnia versteckt und welche weiteren sozialen Faktoren den Schlaf beeinflussen, der sollte unbedingt beim nächsten Mal wieder einschalten, denn diese Themen behandeln wir in Podcast Nummer 3 mit Professor Dr. Hanna Ahlheim, Jonathan Holst und Nico Wettmann. Das war unser AHS-Podcast. Bleibt gesund und fit und bis bald!